Herzlich willkommen hier in der Plattform auf Radio Free FM. Heute wird unser Thema das Reisen sein, nicht das Reisen im Allgemeinen, sondern eine ganz spezielle Reise. Und zwar habe ich mir dazu eine Familie eingeladen, die Familie Barth muss, bestehend aus, ich fange jetzt mal umgekehrt an, der Laura, hallo Laura, die Laura ist 10 Jahre alt, dem Johannes, der ist 11 Jahre alt, der Christine und dem Roland. Hi.
Hi.
Ja, ihr habt eine ganz besondere Reise gemacht. Also ihr seid nicht irgendwie jetzt mit dem Flieger an den Strand geflogen und habt da 2 Wochen Badeurlaub gemacht, sondern ihr habt eine richtige Abenteuerreise gemacht, sage ich jetzt mal.
Das stimmt.
Das stimmt. Und zwar seid ihr mit euren Kindern durch Namibia gefahren und das auch nicht im Bus oder im Geländewagen, sondern auf dem Motorrad. Ihr wart mit 2 Motorrädern unterwegs.
Das ist richtig, nur nicht ganz von Anfang an. Wir sind natürlich mit den Motorrädern unseren Kindern geflogen bis Windhoek und dort haben wir dann die Motorräder eingesetzt.
Mhm. Okay, und jetzt noch an dich die Frage, Roland. Erstmal, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, so eine Reise zu machen?
Die Idee, durch Afrika zu fahren, ist eine unglaublich alte Idee eigentlich, ein langer Traum von uns gewesen. Und eine Auszeit über diesen Zeitraum von einem Vierteljahr war länger geplant. Und letzten Endes kam es über meine Tätigkeit im Bundeswehrkrankenhaus als Arzt dazu, dass mich ein Kollege, in dem Fall ein Professor Meyer, ansprach, ob ich nicht mal Lust hätte, in Namibia Motorrad zu fahren. Er hätte da ein interessantes Hilfsprojekt und da wären Ärzte gebraucht. Und das Ganze war im Jahr 2010, eigentlich im November, Dezember, als er diese Frage stellte. Und ich hatte mir etwas Bedenkzeit ausgebeten. Und letztlich haben wir dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, daran teilzunehmen. Und damit begann eigentlich auch die Vorbereitung im Dezember letzten Jahres. Und dadurch wurde das Projekt, das über den Ulmer Verein Support läuft, durch uns personell unterstützt. Also Christine und ich waren dort in einer kleinen Klinik eingesetzt für 4 Wochen. Während die Kinder in der Zeit zur Schule gegangen sind. Und so fing das Ganze an.
Mhm.
War im Prinzip das auslösende Moment, die Reise wirklich zu machen und nicht nur darüber nachzudenken.
Mhm. Also ihr habt da quasi auch gearbeitet, ihr habt das an dem Leben in Namibia teilgenommen und so wahrscheinlich einen viel tieferen Einblick in die Struktur von dem Land bekommen, wie man das als Reisender normalerweise kriegt. Ich würde sagen, wir lassen erstmal ein bisschen Musik laufen und unterhalten uns dann weiter.
Sleeping in the street, living from the
heart. Es geht um eine Reise durch Namibia. 2 Eltern mit ihren Kindern auf 2 Motorrädern. Laura, wie fandest du das denn, als deine Eltern heimkamen und gesagt haben, wir fahren jetzt mit dem Motorrad quer durch Afrika?
Also als erstes war ich mal überrascht und natürlich muss man da erst drüber nachdenken und ja, eigentlich würde ich schon gerne, weil man braucht halt ein bisschen Bedenkzeit schon.
Wie war das bei dir, Johannes?
Also ich war auch erstmal überrascht und dann auch freudig, weil ich noch nie in Afrika war und das schon interessant finde, halt mal so eine Reise dorthin zu machen.
Ich nehme an, ihr seid Motorradfahrer durch und durch und deshalb seid ihr als Kinder das Motorradfahren von euren Eltern auch gewöhnt. Also ihr sitzt oft hinten drauf, nehme ich mal an. War das nicht so ein bisschen, also ich hätte da schon ein bisschen Angst, wenn ich wüsste, ihr müsst bei jemand auf dem Motorrad mitfahren in so einem Land wie jetzt Namibia, wo die Straßen oft nicht so gut sind. Da vertraut ihr euren Eltern voll und ganz.
Also ja, ich würde schon sagen, und wir sind auch in Deutschland jetzt, also auch öfters schon hinten drauf gesessen und haben da ein paar Touren gemacht und Ausflüge.
Mhm. Also es ist eher normal für euch, dass ihr hinten auf dem Motorrad sitzt und eure Eltern dann irgendwo hinfahrt?
Ja.
Hinfahren. Ja, trotzdem, also Afrika ist doch recht spannend. Afrika kennt man eigentlich nur so aus dem Fernsehen, aus dem Kino, aus Nachrichten. Was denkt man sich so als Kind, wenn die Eltern plötzlich sagen, Namibia?
Ja, also man findet es toll eigentlich und da gibt es ja auch viele Tiere und freut sich eigentlich schon darauf.
Ist es in der Realität dann auch so, dass da viele Tiere sind?
Ja, schon und auch in freier Wildnis dann.
Okay, Habt ihr auch Löwen gesehen?
Ja, und auch dann in freier Wildnis.
Wow, okay. Du hast vorher erzählt, Roland, das ist ein Hilfsprojekt, ein Ulmer Hilfsprojekt, das sich darum kümmert, ein Krankenhaus zu unterstützen. Also da wird in Ulm Geld gespendet, da können wir auch nachher die Spendenadresse vielleicht noch durchgeben, das wäre ganz interessant. Und deine Aufgabe war im Prinzip zu gucken, wo fließen die Spenden hin, werden die sinnvoll eingesetzt, läuft es da unten, kann man da vielleicht noch was verbessern?
Ja, also es waren im Prinzip zwei Aufgaben, die wir erfüllt haben. Das eine war natürlich zum ersten Mal, dass Menschen aus Ulm vor Ort längere Zeit waren, um zu einem zu sehen, sind die tatsächlich die Spenden, sowohl die Sach- als auch Geldspenden, angekommen? Wie werden sie eingesetzt? Und was kann man vor Ort verbessern, ohne dass man, sage ich mal, immer den, also nicht den großen weißen Jäger spielt? Also das war ganz wichtig, dass es hieß, mit den Menschen vor Ort ihre Wünsche zu hören, mit ihnen gemeinsam herauszufinden, wo ist wirklich Bedarf da, was ist dringend? Denn vieles, was uns hier dringend erscheint, ist vor Ort völlig irrelevant. Da sind andere Dinge wichtig. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe. Und nebenher, in Anführungsstrichen, haben wir beide natürlich auch Patienten gesehen. Das heißt, diese Klinik oder Health Center hat eigentlich von der Definition her immer einen Arzt dort. Aber dort gibt es seit 10 Jahren keinen einzigen Arzt, der dort jemals hinkommt. Das heißt, es ist von der dortigen Definition zwar ein Health Center, aber ohne Arzt und deswegen auf dem Stand einer Klinik. Und eine Klinik, muss man kurz erklären, ist eigentlich ein Ambulanzbereich, wo nur hochqualifizierte, aber nur Krankenschwestern da sind. Die haben also auch eine schlechtere Ausstattung, bestimmte Medikamente nicht, weil sie nur durch einen Arzt vergeben werden dürfen. Und in diesem, sag ich mal, Dilemma, diesem Spannungsfeld in der Gegend leben zahlreiche Menschen, haben wir uns bewegt und eben da versucht zu helfen und weitere Hilfe in irgendeiner Form zu organisieren.
Also die Klinik ist dann so eine Art ambulante Erstversorgungshilfsstation für Notfälle eher?
Ja, wobei man das nicht mit uns so direkt vergleichen kann. Also muss ich vorstellen, dort vor Ort leben ungefähr 20.000 Menschen, wobei die nicht alle im Ort sind, sondern auch im Umland. Dort werden Kinder zur Welt gebracht, dort werden Wunden versorgt. Eigentlich ist das die Hausarztpraxis oder Poliklinik für die Gemeinde dort. Vor allen Dingen hier, muss man sagen, für die einheimische schwarze Bevölkerung. Das nächste Krankenhaus, nur um die Entfernung zu verdeutlichen, das zuständige ist 120 Kilometer im Süden. Es gibt noch 190 Kilometer nach Nordosten und eins etwa 80 Kilometer nach Nordwesten, die aber beide in einem anderen Distrikt liegen und deswegen eigentlich nicht zuständig sind. Und sonst gibt's nichts.
Es ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man so die deutsche medizinische Versorgung gewohnt ist, wo es in Ulm allein 10 Krankenhäuser gibt. Christine, bist du fachfremd oder hast du eine Ahnung von Medizin?
Ich bin ausgebildete Ärztin, wenn man das so will, nur ohne Facharztanerkennung. Und bin eigentlich auf dem Gebiet der Pädiatrie zu Hause, die Kinderheilkunde. Irgendwie hat sich das anders ergeben, weil die Lebensplanung eben mir dann auch die Möglichkeit gegeben hat, für unsere Kinder da zu sein. Und dann habe ich sozusagen diesen Facharzt noch nicht erwerben können. Fachfremd war ich dort nicht wirklich, weil eben praktische Ärzte da unten relativ breites Feld haben, sich auszutoben. Und es gab unheimlich viele Kinder, die da auch uns vorgestellt wurden in dieser Klinik. Was erstaunlich war, wie wir uns da auch trotzdem gut auskannten mit den Schwestern an unserer Seite, die uns da eigentlich gut durch diese Arbeit geführt haben.
Aha, aha, aha.
Ja, Roland, Christine, Johannes und Laura Bartmus, die heute hier zu Gast sind, waren mit dem Motorrad in Namibia unterwegs. Auf 2 Motorrädern, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Ich war auch mit meinem Papa unterwegs, allerdings mit dem Paddelboot, aber ich finde es wahnsinnig spannend, so eine außergewöhnliche Reise als Kind zu erleben. Und deshalb interessiert mich natürlich am meisten, wie ihr das empfunden habt. Was, Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Afrika? Ganz dumm gefragt mal.
Also in Afrika gibt es nicht so viele Kurven wie in Deutschland. Da hat es ungefähr 100 Kilometer gedauert, bis die nächste Kurve kam. In Afrika sind nicht so viele grüne Wälder. Da sind mehr so bisschen mehr vertrocknete Graslandschaften, sage ich mal. Es gibt mehrere Buschbrände, sogar im Winter, in der Jahreszeit, in der wir jetzt da waren. Und da ist dann halt das Ganze total verbrannt und so.
Du hast gerade gesagt, im Winter, was für Temperaturen hat es da gehabt, als ihr da wart?
So 24 Grad bis 26 Grad. Wenn es ganz heiß wurde, auch mal so 29 Grad. Mhm. Und das war halt dann schon ein bisschen ungewohnt, dass im Winter, wo ja bei uns eigentlich es kalt sein sollte, dass dort Buschbrände ausbrechen wegen der Sonne.
Mhm, wegen der Trockenheit auch. Dann regnet es auch nicht viel und nicht viel Niederschläge. Mhm. Und ja, Laura grinst sich hier an. Du hast vorher die Tiere erwähnt. Ihr seid ja nicht nur in Namibia gewesen, ihr habt so eine kleine Rundreise gemacht. Wart ihr da auch in so einem Safari-Park oder in einem Zoo oder habt ihr alles in freier Wildbahn erlebt?
Ja, also wir sind auch durch Nationalparks gefahren und wir waren in einem großen Krater und da sind auch Tiere früher mal runtergelaufen in diesen Krater und sind dann aber nicht mehr hochgekommen und da leben die einfach. Und sie kommen schon noch hoch, aber da gibt es halt so viel Essen und da fühlen sie sich eigentlich ganz wohl. Mhm. Und deswegen leben sie da.
Okay. Was für Tiere waren das denn?
Also ganz viele Elefanten haben wir gesehen, Giraffen, ein Gepard, oder ganz viele Affen auch an den Straßen und überall waren Paviane und Grünmeerkatzen und was es alles noch so gibt. Ach so, Büffel auch und ganz viele Antilopenarten, ja.
Hat man da nicht Angst vor so einem riesengroßen grauen Elefanten?
Kommt drauf an, wie nah er ist, sagen wir es mal so. Und auf dem Motorrad, da kann man natürlich dann auch schnell wegfahren, ja.
Wenn ihr mit dem Motorrad unterwegs seid, dann könnt ihr ja nicht so viel Gepäck mitnehmen. Also ihr habt zwei Motorräder, seid vier Personen. Wie habt ihr denn übernachtet? Habt ihr Zelte dabei gehabt oder wart ihr immer in Hotels?
In der Tat hatten wir Zelte dabei und unser Gepäck bestand aus vier Taschen, beziehungsweise zwei Taschen und zwei Koffern. Der eine Koffer enthielt sozusagen die Werkstatt, der zweite Koffer enthielt die Küche und ein bisschen Bad. Die eine Tasche enthielt unsere Kleiderschränke und ja, kleine Notfallapotheke. Und die vierte Tasche oder die zweite große Tasche war sozusagen dann Schlafzimmer und was man so alles noch braucht. Badeeimer und Wasserfilter, ja.
Also doch eine richtige Vier-Zimmer-Wohnung mit Werkstatt und allem drum und dran, Arbeitszimmer,
ja,
Laptop.
Und die Terrasse, die war immer mit inklusive.
Okay. Die war vor eurem Lenker quasi. Wow. Habt ihr dann einfach wild gezeltet? Also, oder waren da Campingplätze? Oder wie erschlossen ist Namibia?
Speziell Namibia ist gut erschlossen für die Touristen. Und in der Regel stehen wirklich gut ausgebaute und gut ausgestattete Lodge zur Verfügung, die in der Regel auch immer die Möglichkeit bieten, dass man da campen kann. Hm. Wir haben uns bei all unseren Ländern, die wir durchquert haben, das ist eben in Namibia angefangen, Sambia, Malawi, Tansania und Kenia, immer einen festen Campingplatz gesucht, weil wir gesagt haben, das Risiko mit Kindern wirklich wild zu campen uns einfach zu groß war. Und da es ganz viele andere Risiken gab auf der Schotterpiste, dass einem was zustößt oder andere Sachen, haben wir gesagt, das Risiko wild zu campen, gehen wir nicht ein.
Okay, dann lassen wir nochmal Musik laufen. Das war jetzt Musik, die Johannes besonders gut gefällt. Eine CD aus Afrika, die ihr mitgebracht habt. Sag doch mal was dazu, Johannes.
Also, diese CD sind Lieder, die zum Film König der Löwen dazugehören.
Ah.
Und das sind halt die englischen Lieder. Und im deutschen Film hören die sich total anders an, aber die englischen finde ich eigentlich viel schöner und deswegen höre ich die auch so gerne.
Okay. Und die habt ihr auch in Afrika immer gehört?
Nee, das ging nicht, weil wir keinen CD-Player mitnehmen konnten und nicht überall eine Steckdose war. Wenn da eine Steckdose war, dann haben Papa und Mama meistens im Blog geschrieben und Laura und ich gelegentlich mal. Und ja, so konnten wir nicht so viel Musik hören.
Mhm. Ihr habt vorher von den Motorradfahrten durch auf Schotterpisten und so erzählt. Habt ihr mal einen Unfall gehabt?
Ja, also Mama und ich hatten einen Sturz in Namibia auf einer Schotterpiste. Da sind wir ins Kiesbett gekommen und sind wir an einem Stein mit dem Koffer hängen geblieben. Den Koffer hat es weggerissen und wir sind hingefallen. Zum Glück hatte keiner von uns das Bein unterm, ich glaube, über 300 Kilo schweren Motorrad. Und so konnten wir noch mal heil davon kommen. Ich hatte ein bisschen Nasenbluten. Und dann standen wir erstmal da. Und dann habe ich dann mal bemerkt, dass so ein Kilometer hinter uns eine Gästefarm war. Und da stand auf dem Schild Klein Lichtenstein. Ja, das war dann irgendwie unsere Rettung. Papa ist da hingefahren mit dem Motorrad. Und dann kamen ziemlich viele Leute an uns vorbei, haben gefragt, ob es uns gut geht. Und wir haben gesagt, ja, es geht uns gut. Und Papa kam dann später im Pickup von der Gästefarm und mit dem Gästefarmbesitzer. Die haben dann das ganze Zeug, was wir dabei hatten, verladen auf den Pickup und Papa ist dann mit dem Motorrad von Mama zur Gästefarm gefahren.
Und dann habt ihr euch erstmal ein bisschen erholt auf der Gästefarm und das Motorrad repariert und...
Ja, in der Tat war das so, dass wir eine Verschnaufpause uns genommen haben und Roland hat mit dem Schweißgerät von Michael und Sonja das Motorrad so wieder gerade gebogen, dass es besser als neu aussah.
Wow. Okay. Ihr wart in der Schule in Namibia in der Zeit, wo eure Eltern im Krankenhaus gearbeitet habt. Wie waren das so für euch? Wie sind denn die Schulen da? Kann man sich das so vorstellen wie das Humboldt-Gymnasium oder irgendeine andere Schule in Ulm?
Also ja, nur es gibt weniger Klassenräume und viel mehr Gelände. Und in der Schule gab es auch einen Fußballplatz und Sandkasten und zwischendrin war auch noch ein Kindergarten. Und ja, auch Schaukeln und so ähnlich wie ein Spielplatz und zwei Gebäude. Ja.
Das war eine deutsche Schule, also ihr hattet Unterricht auf Deutsch.
Ja, aber es waren Kinder aus Afrika und es gab aber nur einen Dunklen, also sie waren alle weiß und sie haben Deutsch gesprochen und nur einfach Sachkunde, das wurde noch in Englisch unterrichtet und Englisch auch.
Wie war das überhaupt mit der Sprache? Habt ihr da hauptsächlich Deutsch oder Englisch oder Swahili oder was habt ihr da gesprochen?
Also in der Schule meistens nur Deutsch und auf der Reise auch Englisch, ja.
Könnt ihr denn so gut Englisch schon?
Ja, also ich konnte nicht so viel, weil ich da ja noch in der 4. Klasse war. Und da ist man noch nicht so fortgeschritten. Aber Johannes, der konnte schon und hat sich dann auch mal mit einem richtig lange unterhalten.
Und du hast viel dazugelernt.
Ja, eigentlich schon.
Ich glaube, wenn man Englisch sprechen muss, dann lernt man es eigentlich am besten.
Ja, und auch ich habe viel mehr Wörter dann dazu gelernt als sonst.
Hakuna Matata, don't worry, war das, was ihr sehr oft gehört habt. War das notwendig, dass ihr das oft hört? Waren da Worries vor euch zu sehen? Habt ihr euch Sorgen gemacht wegen bestimmten Dingen, die dann durch diese einfache Phrase ausgeräumt werden konnten?
Man kann dazu sagen, ja, es gab viele Aktionen, die wir mitbekommen haben in Begegnungen, wo andere Probleme hatten und dann natürlich auch irgendwo eine Problembewältigung brauchten. Wir hatten das Glück, in dieser Reise ganz viele Begegnungen zu haben und haben dadurch Einblick bekommen, dass die Menschen, ob schwarz, ob weiß, deutschstämmige Namibier oder auch Schwarzafrikaner in dem Sinne, überall in all den Ländern, die wir querten, die haben alle große Probleme. Also die meisten haben es einfach nicht so schön wie wir hier in Deutschland mit Wohnung, Arbeit, Schule. Und dann, wenn sie ihre Probleme schildern, ist es tatsächlich so, dass sie dieses Don't Worry oft benutzen oder Hakuna Matata.
Also das ist ein Stück Motto der Reise, auf der Reise gewesen. Wir haben, also das Beispiel, eines der besten Beispiele ist eigentlich der Unfall. Ich hatte es im Rückspiegel gesehen. Johannes hatte gesagt, der hat dieses Schild gesehen von der Gästefarm 1 Kilometer vorher. Es ist mir auch aufgefallen gewesen und im ersten Moment macht man sich Sorgen. Das bedeutet bei uns, ich habe das Motorrad mitten auf der Straße abgestellt, bin runter, habe Laura schnell absetzen lassen, dass sie nicht umfällt, bin zurück und habe erstmal geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben wir angefangen, fieberhaft am Motorrad zu arbeiten und irgendwann, als sich das alles ein bisschen gegeben hat, haben wir gesagt, okay, es ist uns nichts passiert. Alles, was jetzt verbogen ist, kann man irgendwie gerade biegen, kann man irgendwie richten. Dann kam das so langsam, okay, jetzt macht ihr keine Sorgen, es ist Afrika, es findet sich ein Weg. Und dann kam Johannes eben und sagte, hey, da war doch dieses Schild Gästefarm. Und letzten Endes führte das dazu, dass wir wunderbare Gastgeber gefunden haben, wo wir es überhaupt nicht erwartet haben. Unser Tagesziel war ja eigentlich ein Zeltplatz, wo ganz anders. Bei dem sich später übrigens rausstellte, dass der gar nicht geöffnet hatte zu der Zeit, sodass wir letzten Endes unser Tagesziel so gar nicht hätten wahrnehmen können. Und das zeigt sich, also Hakuna Matata, letztlich, du fällst zwar hin, aber kriegst dafür so viel geschenkt. Und das hat uns die ganze Reise über begleitet. Es gab kurze Worries, aber letztlich, wenn man die einfach ein bisschen zurückgestellt hat, dann hat sich alles gefunden.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man so eine Situation dann gemeistert hat, dann fühlt man sich ja auch wesentlich stärker danach, wenn sowas passiert. Es ist zwar erstmal dumm, aber wenn man es dann irgendwie positiv überlebt, dann schöpft man ja auch Kraft aus so einer Situation.
Was ich noch dazu sagen kann, ist, das Besondere war an dieser Reise die Familie. Alles, was uns passiert ist, was auch nicht so ganz immer zum Schmunzeln war, war dadurch gemindert, dass wir es zu viert als Familie hatten. Und wir waren ganz, ganz oft froh, eigentlich die Reise mit dem Projekt, mit unseren Kindern angegangen zu haben, weil wir gedacht haben, das wird etwas sein, was uns beiden vielleicht gut tut, aber dass die Kinder tatsächlich immer eine Bereicherung sind. Und wie das hier ist, ja, es gibt natürlich auch manchmal Abstriche, aber dort war es ganz, ganz sicher so und das haben wir alle ziemlich zu schätzen gelernt.
Ich denke, dass ihr dann auch das ganze Erlebnis auf zwei Ebenen habt, durch eure eigenen Augen und dann auch noch durch die Augen eurer Kinder, wie die das eben wahrnehmen. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen anders.
Das war so das Tagesritual am Abend. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu erzählen, was wer gesehen hat. Und im Gegensatz zum Autofahren, wo man in einem Raum sitzt und sich während der Fahrt unterhalten kann, haben wir das nicht können. Wir haben keinerlei Kommunikationsmittel mitgehabt, also keine Funkgeräte oder ähnliches. Wir haben uns zuwinken können oder ein Zeichen gegeben, wenn wir anhalten wollten. Aber ansonsten gab es am Tagesende immer die Überraschung, dass man gesagt hat, hast du die Gazelle links gesehen? Und dann sagt, was für eine Gazelle? Aber ich habe auf der rechten Seite ein Zebra gesehen. Und dann sagt er, ein Zebra? Wirklich? Da war ein Zebra? Oder den kleinen Laden, den Mann, der irgendwas an dem Rand gearbeitet hat, die Frau, die ihr Kind gestillt hat. Also jeder hat was anderes gesehen und am Tagesende war es tatsächlich was Gemeinsames. Und der unglaubliche Luxus, den Christine angesprochen hat, 24 Stunden am Tag, es kann auch nervig sein, aber 24 Stunden am Tag Familie zu haben, das ist gerade bei unseren Berufen wirklich purer Luxus. Also das muss man wirklich sagen. Das war eigentlich in der Tat das Schönste daran.
Motorradfahren in Afrika. Ein spannendes Thema. Ihr habt gerade gesagt, das Schönste, was ihr auf der Reise erlebt habt, war die Familie. Dass ihr wirklich den Luxus hattet, 24 Stunden als Familie unterwegs zu sein und auch sich dann abends drüber zu unterhalten, wie jedes Familienmitglied diese Tageseindrücke erlebt und wahrgenommen hat und da vielleicht noch ein besseres Gesamtbild des Tages euch zusammenreimen konntet. Was waren denn die anderen Highlights? Also gibt es da so Geschichten, die ihr unbedingt erzählen müsst jetzt?
Also was ich ganz toll fand und auch überraschend, dass Mama und Papa auf ihrem Weg von der Klinik in Otjiwarongo, wo sie einmal in der Woche hingefahren sind, einen Felsenpython gesehen haben. Und das fand ich dann schon interessant, wie jetzt eine so große Schlange einfach so mitten auf der Straße liegt und da Schlangen ja in Afrika so gefährlich sind und man schon extra dort so besondere Stöcke hat, wie man die schnell töten kann. Da war ich schon überrascht, dass jetzt da nichts irgendwie mit der los war, sondern dass die da einfach ganz ruhig auf der Straße rumgelegen hat.
Eine Python ist eine Würgeschlange, ja. Also keine Giftschlange. Und wie groß war die ungefähr?
Wir waren schneller. Nein, es war ein Zwergpython. Also relativ klein. Wir denken mal so vielleicht 1,50 Meter. Und das Nette war eigentlich an der Begegnung, ich bin vorbeigefahren, habe das am Straßenrand liegen sehen, dachte erst, es ist ein Stock. Dann dachte ich mir, es könnte doch eine Schlange gewesen sein. Bin wieder umgedreht. Christine hat Fotos gemacht, dann sind wir noch 3-4 Mal vorbeigefahren, um uns ganz sicher zu gehen, dass es eine Schlange war, aber die hatte ihre Form verändert, also muss sie gelebt haben. Und das war ja unsere erste Schlange.
Ja. Also im Straßenverkehr gab es keine Schlangen, so Warteschlangen. Ich meine, da fährt man mit dem Motorrad ja eh vorbei, aber trotzdem so, der Verkehr da unten wird nicht so dicht sein wie bei uns.
Das ist ganz interessant, das stimmt in der Tat, dass der nicht sehr dicht ist, vor allen Dingen Namibia. Johannes hat das vorhin schon gesagt, also es ging immer lange geradeaus und wir haben direkt uns nach 105 Kilometern über eine Kurve gefreut. Dennoch ist es so, dass der Verkehr dann in dem Rest von Afrika, wo wir waren, sehr dicht war und spannend war zu sehen, dass, ja, es heißt doch so schön, der Europäer hat von Gott die Uhr bekommen und die Afrikaner haben die Zeit bekommen. Und das stimmt, die Afrikaner haben immer Zeit für alles, aber nicht im Straßenverkehr. Da wird gefahren und gerast wie verrückt. Und wir haben viele Tierbegegnungen gehabt im Straßenverkehr. Die waren nicht immer so gefährlich wie diese Python, aber meistens ist nichts passiert. Die Leute sind, obwohl sie schnell unterwegs sind, sehr rücksichtsvoll.
Nur als Anmerkung, Schlangen im Straßenverkehr. Der erste große Stau war in Lusaka, in der Hauptstadt von Sambia. Und wegen unserer Überbreite, also vor allen Dingen bei Christines Koffern und dem optimalen Raum ausnutzen im afrikanischen Straßenverkehr, war keine Chance, damit durchzukommen. Andere Motorräder, wir haben welche gesehen, das waren auch die ersten größeren Maschinen, die wir dort gesehen haben, die haben sich durchschlängeln können, das konnten wir leider mit den Koffern nicht. Hatten dadurch einen wunderbaren Eindruck, was am Straßenrand in Lusaka so alles verkauft wird. Man kann nackend reinfahren und am zweiten Kreisweg erstmal angezogen, hat ein Handy, hat eine Telefonkarte dazu oder was zu essen.
Okay, also Supermarkt direkt auf der Straße vom Motorrad aus, Drive-in quasi, Drive-by. Ja, wir haben vorher ganz am Anfang über den zweiten Grund der Reise geredet, nämlich dieses Projekt, wo ihr besucht habt, wo ihr mitgearbeitet habt. Ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nochmal nutzen, da vielleicht die Spendennummer, das Spendenkonto, wenn du da irgendwelche Angaben machen könntest, preiszugeben.
Hochgradig peinlich, ich habe die Spendennummer nicht im Kopf, aber wenn man im Internet unter support-ulm.de müsste stimmen, schaut, da ist alles aufgeführt. Da gibt es auch die Spendennummer. Das ist sicherlich eine ganz leichte Übung für jeden, der so ein bisschen googeln kann. Und die freuen sich über jede Spende.
Ja, ich hatte die Familie Bartmus zu Gast in der heutigen Plattform. Roland, Christine, Johannes und Laura haben von ihrer Reise in Namibia, Sambia, Malawi, Tansania und Kenia erzählt. Und wir sind stehen geblieben bei den besonderen Erlebnissen. Johannes hatte noch ein paar besondere Tierbegegnungen, von denen er berichten möchte.
Also wir hatten eine in Namibia auf dieser Gästefarm, bei der meine Mutter und ich diesen Sturz hatten. Und da haben Laura und ich gemeinsam versucht, so besondere Agamen zu fangen, was uns dann auch ein paar Mal geglückt ist. Wir haben das mit so einem großen Köcher, mit dem man eigentlich den Pool säubert, und einem Eimer haben wir dann versucht, sie einzufangen, und dann haben wir sie gezeigt, haben Fotos gemacht. Wir haben auch mal zugeschaut, wie Rocco, das ist ein Hund, der auch auf dieser Gästefarm lebt, eine von diesen Agamen eben gefressen hat. Und da man ja wahrscheinlich weiß, dass Reptilien ihr Blut nach der Temperatur außen anpassen, zum Beispiel jetzt im Schatten wird es Blut kühler und in der Sonne wird es wieder warm. Deswegen können Agamen in der Sonne schneller rennen und deswegen sind sie auch sehr schwer zu fangen. Aber im Schatten kühlt sich ihr Blut dann halt ab.
Meine Cousine hat Bartagame, deshalb weiß ich, was ein Agame ist. Ein Agame ist ein Reptilien-Ding, sieht so aus wie ein kleines, ich sage jetzt mal Krokodil, weiß jeder Bescheid. Laura?
Mein größtes Tiererlebnis oder auch Menschenerlebnis war in Umbili. Das haben Papa, Mama und ich erlebt. Johannes war bei Mitschülern. Und das sind sozusagen eine Buschmännerfarm. Und da sind wir hingefahren und haben die uns angeguckt und wurden von einem netten Mann, der auch Deutsch sprach, empfangen. Und der hat uns dann da rumgeführt. Und da gab es auch einfach Shop, wo die sich ihr Essen kaufen konnten und haben aber dafür auch das Geld verdient sozusagen, dass sie sich Essen kaufen können. Und als sie dahergefahren sind, kamen ganz viele Kinder und fanden das so toll, dass Motorräder kamen und haben einfach auch zugeguckt, wie wir da standen. Und ich bin da ein bisschen weggegangen. Ich hatte ein bisschen Angst, sagen wir es mal so. Und ja, dann haben sich die Kinder, die wollten unbedingt fotografiert werden. Und als wir dann gegangen sind, wollten sie oder kamen noch mal ein paar und die wollten hinten auf dem Motorrad mitfahren. Und die hat dann Papa auch noch ein paar Mal im Kreis rumgefahren, immer zwei oder auch manchmal drei auf dem Motorrad. Und dann sind wir gegangen oder zurückgefahren und dann kamen viele Kinder und sind auf dem Spielplatz rumgehüpft und haben uns auch ein paar Kunststücke gezeigt von ihnen, die sie so können.
Bushmänner sind die kleinen Schwarzafrikaner, die so schön diese Klicksprache haben. Die machen immer so Klick, wenn sie reden.
Ja.
Okay, also für mich war es eine wahnsinnig interessante, spannende Sendung und ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, dass ihr hier im Studio wart und so nett von eurer Reise und dem Projekt berichtet habt. Ihr habt den nächsten Vortrag und zwar in der Martin-Luther-Kirche am Dienstag, den 31.01.2012 um 18 Uhr geht's los, also Martin-Luther-Kirche. Und da kann man euch dann persönlich, da seid ihr alle vier da, und da kann man euch persönlich treffen und auch noch andere Fragen stellen, die jetzt vielleicht hier zu kurz gekommen sind. Also für jeden, der die Sendung heute spannend, interessant fand, geht doch dahin und besucht die Familie Bartmus in der Martin-Luther-Kirche.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.